Die Lehrjahre. Kleinstädterleben. Das Freischießen. Hieronymus, wie das Kind im Hause des Meisters gehalten, zeigte sich willig wie anstellig und hatte sich bald wieder an die regelmäßige Arbeit gewöhnt. In kurzer Zeit war er so weit, dass er dem Meister brauchbare Arbeit liefern konnte. Denn schon bei seinem Scheiden von der Heimat hatte er den guten Vorsatz gehabt, nicht eher an eine Rückkehr zu denken, bevor er nicht etwas Namhaftes erlernt und eine gewisse Selbstständigkeit erworben habe. Allerdings musste er diesen Entschluss sich manchmal wieder zurückrufen, wenn ihm eine Sehnsucht beschlich nach den Tälern und Bergen, dem Schauplatz seines Jugendlebens. Besonders lebhaft traten diese Bilder vor seine Seele, wenn er nach Feierabend an seinem Kammerfenster stand und die fernen Tannenberge ihren dunklen Umrisse im verglimmenden Abendrot sich abzeichneten. Oder fantastische Wolkengebilde wie Schlösser und Gebirge dort aufstiegen und, wandelbar wie Gedanken, wieder zerflossen im dämmerigen Luftmeer. Doch blieb ihm glücklicherweise wenig Muße, solche Gedanken und Räumereien nachzuhängen, denn die Gegenwart, alles, was er sah und hörte, nahm seine Teilnahme zu sehr in Anspruch. Auch konnte in diesem Lebensalter, wo die Hoffnung noch keine Täuschung erfahren haben, wo man anderen so leicht vertraute und sich anschließt, bei dem offenen jungen Mann die Stelle eines Freundes unmöglich lange unbesetzt bleiben. Schon der nächste Sonntag brachte für den Lehrling die Gelegenheit, beim Feldwebel einen Gesellen zu finden, zu welchem er sich alsbald hingezogen fühlte und dem er auch sein Leben lang in aufrichtiger Freundschaft zugetan blieb. Es war der Severin, von welchem der Feldwebel seinem jungen Vetter bereits am Tage seiner Ankunft gesprochen und seine Arbeit ihm vorgezeigt hatte. Severin zählte mehr an Jahre als Hieronymus. Allein ein eigentümliches Ereignis erschloss ihnen bald gegenseitig die Herzen. Severin besaß eine hübsche Sammlung von Zeichnungen, die er seinem Freunde am nächsten Feiertag zu zeigen versprach. »Die Mutter ist zwar krank«, fügte er seiner Einladung bei, »aber es geht Gottlob wieder um ein gutes Besser. Gestern ist sie vom Kaplan versehen worden und heute kann sie schon wieder aufstehen. Die Gotte ist im Morgen bei ihr und wartet ihr ab.« Es war ein stiller Sonntagnachmittag, ein solcher, wo alles, selbst die Natur, zu ruhen sich zu vertiefen scheint. Freund Severin mit seiner betagten Mutter bewohnte ein Unterstüblein in einem abgelegenen Stadtviertel. Als Hieronymus beim Eingetreten fand er den jungen Steinmetzen eben beschäftigt, in Erwartung des versprochenen Besuchs Zeichnungen in einer Mappe zu ordnen. »Ich hab schon geglaubt, du kommst nicht«, erwiderte Severin freundlich, aber leise redend den Gruß des Ankommenden. »Wir müssen ein wenig still tun, weil Mutter schläft.« Dabei deutete er auf die halboffen stehende Tür des Hinterofens, wo Hieronymus die sieche Matrone in einen Lehnstuhl schlummernd erblickte. Während der Steinmetz nun behutsam das Klebetischlein von der Wand herabklappte, um die Zeichnung darauf zu legen, nahm er wahr, wie der Blick des Malerlehrlings auf eine eingerahmte Tafel an der Wand haftete, welchen einen alabaster gearbeiteten Steinmetzschild enthielt. »Es ist die Arbeit vor mir, und das ist mein Steinmetzzeichen«, erklärte er dem Lehrling. »Wenn ich's mal so weit brächte wie ihr«, sagt Hieronymus mit einem tiefen Atemzug, »und gewiß versteht ihr euch auch auf Musik«, fuhr er fort, auf die Klarinette deutend, welche nebenan auf dem Schafte lag. »Früher ja, da habe ich viel gespielt. Es ist der Mutter ihr Liebstes. Aber jetzt«, sagte er, indem er besorgt gegen den Ofen hinblickte, »jetzt seit ein paar Wochen habe ich alles liegen lassen.« Die Augen des Lehrlings wendet sich wieder der Schlafenden zu. Es war, als suche er nach einem Worte, das er nicht finden konnte. Mittlerweile hatte der Steinmetz seine Mappe aufgeschlagen und Hieronymus vermochte nur zu staunen über die zierlichen Arbeiten, welche jener ihm vorlegte. Die Blätter, alle nummeriert, waren teils mit der Feder, teils mit Tusche ausgefüllt und stellten mancherlei Grundrisse dar, Fenster und Tür, Gewände, Filialen und Blattkreuze, allerlei Maßwerk und Schnörkel. Denn wenn das gleich die gotische Baukunst von dem herrschenden Geschmack schon längst in die ästhetische Rumpelkammer geworfen worden war, so bestand unter den Steinmetzen doch noch der Verband der alten Bauhütten, und man heischte von jedem Gesellen und angehenden Meister Kenntnis der Regeln jeder Kunst. Nachdem fast alles durchgesehen und Severin eben einen kunstreichen Riss erläutern wollte, hörte er die Mutter sich regen und mit schwacher Stimme seinen Namen rufen. Behende, aber leisen Trittes war Severin zur Kranken geeilt, zu fragen, ob sie was bedürfe. »Severin, spiel mir doch einmal etwas«, lispelte die Mutter, und der Sohn gehorchte, wenngleich sichtbar beklommen. Er langte das Instrument vom Schaft herab, band sorgsam das Blatt am Mundstück fest und spielte einen jener gemütlichen Ländler, welche die Frau stets so gern gehört hatte. Nachdem er geendet und wieder zu der still gewordenen Mutter hintrat, war sie zusammengesunken, eine Leiche. Mit den Tönen war auch ihr Geist fortgezogen, aus einer gebrechlichen Hülle hinüber in ein besseres Land. Hieronymus teilte aufrichtig den herben Schmerz des jammernden Sohnes. Der ganze bedeutsame Moment aber verfehlte seine Wirkung auf beide nicht. Es war ihnen, als seien sie schon seit Jahren bekannt, und sie blieben von nun an unwandelbar anhängliche Freunde. Den Sonntagnachmittag brachte Hieronymus gerne beim Feldwebel zu. Wie bereits erwähnt, hatte der Vetter den ganzen siebenjährigen Krieg mitgemacht, und auch Anaketa, seine treuhängliche Ehehälfte, war ihm nach damaligem Kriegsgebrauch ins Feld gefolgt. »Wollte ich meine Erlebnisse aus dem Krieg alle aufschreiben«, sagte der alte Soldat oft, »so wird's ein ganzes Buch geben.« In Friedenszeiten war es die Obliegenheit der meist verheirateten Mannschaft, Polizeidienst im Bezirk und auf den Jahrmärkten zu tun. Und insbesondere hier im Städtchen, in der landesherrlichen Strafanstalt Wachdienst zu versehen. Die Wachstube dort mit ihrem Tabaksqualm und den Erzählungen der langgedienten Kriegskameraden hielt unseren Lehrling manches Viertelstündchen fest. Oft auch holte ihn sonntags nach der Vesper Freund Severin ab zu einem Spaziergang. Sie schlenderten auf Feldwegen durch die weitläufigen Gemarkungen und machten Pläne für die Zukunft. Während aus dem reifenden Kornfelde die Wachtel rief, oder da und dort eine Kette Rebhühner an ihn vorbeisauste. Seit dem Tod des Mütterleins, welche den Sohn allein bisher im Heimatort festgehalten, war bei Severin mehr und mehr der Entschluss gereift, zu wandern und sein Fortkommen in der Fremde zu suchen. Auch Hieronymus wollte dies tun, sobald nur die Lehrzeit glücklich beendet sein würde. Dann stand auch ihm die Welt frei und offen. Welche Aussichten boten sich da? Glänzend wie die Wolkenberge dort im sonnigen Himmelsblau, farbig wie der Regenbogen nach erfrischendem Gewitter. Mitunter suchten sie auch dem Tamburgesell auf im Wald, wo der Alte tagelang dem Vogelfang oblag, und wo dann Hieronymus als Zögling Stoffels Gelegenheit hatte, seine Kenntnisse vom Jagdwesen an den Mann zu bringen. Als sie einst von einem solchen Ausflug heimkehrend über die Höhen von Schosen wanderten, machten sie an einer Stelle einen Augenblick Halt, die eine Aussicht bot über die freien Fruchtfelder der Baar und den westlichen Schwarzwald. Die Sonne war hinunter und durch das Laub der vereinzelten Kirschbäume in der Nähe säuselte schon der Abendwind, dem heißen Tage kühlenden Abschied zufächelnd. Dort, wo jetzt der Abendstern vorkommt, nahm Hieronymus nach einer Weile das Wort, in der Richtung, wo die hohen Tannen stehen, da muß der Laubhauser Hof liegen. »Hast du noch nie kein Heimweh gehabt?« fragte Freund Severin. »Heimweh?« wiederholte Hieronymus. »Wenn du, denn sie duzten sich bereits gegenseitig, wenn du wüsstest, wie ich mich in der letzten Zeit von daheim fortgesehnt hab, würdest du nicht fragen. Es muß doch aber auch recht schön sein auf dem Walde. So ein Hofbauer muß ein rechter Freiherr sein, der nach niemand viel zu fragen hat, meinte Severin. Ist der Laubhauser reich? Das will ich meinen, versetzte Hieronymus. Sein Wald allein ist größer als euer Wolfbühl dort. Und der vermöglichste Bauer von euch treibt mit halb so viel Vieh auf die Weid als wie der Laubhauser. Hat er Kinder? Fragt Severin. Einen Sohn und eine Tochter. Ist die Tochter hübsch? Fragte Severin weiter. Hübsch, Hieronymus wusste nicht, was er erwidern sollte. Schön und seelengut, wollte er sagen. Allein das Wort erstarb ihm auf den Lippen, und er sagte bloß, »Ich wollte nur, du könntest sie mal sehen. Der Alte ist ein stolzer Mann,« setzte er weit ausholend bei. »Viel besser ist die Bäuerin, ganz gemein und verständig und die Güte selbst. Ganz so ist auch die Tochter. Der Peter aber schlagt dem Vater nach.« Dann erzählte er, einmal in dieses Fahrwasser gekommen, dem Freund umständlich von allen Verhältnissen daheim, von frühester Jugend bis zum Abschied von dort, wo natürlich der Name Florentina mehr als einmal genannt und hervorgehoben werden musste. Severin ließ ihn ausreden. Es schien ihm ein Licht aufzudämmern. Jedenfalls war er glücklicher im Erraten und Verstehen, als es der Stoffel am Neujahrstag gewesen. Herzensangelegenheiten hatten übrigens dem guten Severin für seinen Teil bisher noch wenig zu schaffen gemacht. Er glaubte an dergleichen nicht denken zu dürfen, solange er für die alte Mutter zu sorgen hatte. Wie heutzutage die Turner, Sänger und andere Feste mit ihren Fahnenweihen und Banketten das Interesse des friedliebenden Stadtbürgers allwärts in Anspruch nehmen, ebenso allgemein war dazumal die Teilnahme an verschiedenen kirchlichen Festlichkeiten und Umzügen. Für unseren Wäldersohn hatte diese, wenn sie auch gewohnte Dinge betrafen, doch einen neuen, großartigen Zuschnitt. Hatte er in den heimatlichen Tale dem Fronleichnamstag stets mit größter Erhebung beigewohnt, so sah er dieses Fest jetzt in der Amtsstadt mit einer Prachtentfaltung und unter Umständen begehen, wovon er früher keine Ahnung gehabt hatte. Das Schließen der Stadttore während der Prozession, die in Blumenpfade verwandelten Gassen, das Allerheiligste, begleitet von den 12 jüngsten Bürgern in Uniform und mit Hellebarden auf der Schulter, die Beamten, die 24 Ratsverwandten in ihren schwarzen Mänteln, die Grenadierkompanie in Parade, die regelmäßigen Gewehr- und Böllersalben beim Segen, das alles konnte einen hohen Eindruck auf sein Gemüt nicht verfehlen. Ein anderes, im ebenso neues Gepräge trug das Jakobifest zu Ehren des Kirchenpatrons, wobei die gesamte Jakobsbruderschaft sich von nah und fern im Pilgertraft mit Stab und Muschelhut zu versammeln pflegte, um geleitet von sämtlichen Zünften einen Umzug zu halten. Bei all der andächtigen Stimmung, die unseren Lehrling an solchen Tagen zu erfassen pflegte, war er doch immer noch in einem Alter, wo man über dem Himmlischen das Irdische nicht ganz aus den Augen verlieren möchte. Und so können wir nicht verschweigen, dass ihm die am Herz-Jesus-Fest von Händlern aus dem nahen Klettbau hergebrachten Kirschenkörble und am Jakobifest die Zeinen voll duftender Bestlebirnen fast ebenso sehr interessierten wie die vorgenannten Umzüge. Übrigens fehlte auch damals nicht an weltlichen Festlichkeiten und Vergnügen. Hervorragend darunter war das städtische Scheibenschießen, welches alljährlich auf den Tag Peter und Paul seinen Anfang nahm und allsonntäglich bis zu in den Oktober fallenden Kirchweih fortgesetzt wurde. Schien die Bestimmung des von der fürstlichen Regierung gegebenen Schützenbriefes, die Untertanen und Hintersassen auf eine etwa hereinbrechende Kriegsgefahr oder anderen sich ergebenden Notfall zur Landesdefension tauglich zu machen, auch keinen praktischen Wert mehr zu haben, so wurde doch immer noch daran festgehalten, dass jeder Bürger oder Bürgersohn, der das 19. Jahr zurückgelegt, verpflichtet sein sollte, dem regelmäßigen sonntäglichen Schießübungen wenigstens 6 Tage des Jahres beizuwohnen. Diesmal sollte der Beginn der Übungen besonders festlich begangen werden, mit einem Freischießen, bei welchem die fürstliche Freigebigkeit die ersten Preise spendete. Die Gesellschaft, welche stets noch beim Zuchthausverwalter zusammenkam und bewährte Schützen unter ihren Gliedern zählte, hatte schon geraume Zeit vorher ihre Zurüstung zum bevorstehenden Wettkampfe gemacht. Jeder betrachtete es gewissermaßen als eine Ehrensache, die ersten Preise nicht außerhalb der Mauern der Stadt in die Hände fremder Schützlinge gelangen zu lassen. Sämtliche Standrohre vom großen und kleinen Kaliber wurden neu visiert. Der Verwalter selbst zur Zeit erster Schützenmeister war der Büchsenmacherei kundig. Frisch geschmirgelt und im Zuchthausgarten in Letz gelegt, frisch eingeschossen, bei welcher Arbeit auch Hieronymus als solcher Dinge gewöhnt, mit Hand anlegen durfte. Der Auszug geschah nach Bestimmung des Schützenbriefs. Nach beendetem Gottesdienst wirbelten die Trommeln und sämtliche Schützen mit Ober- und Untergewehr eilten dem Rathaus zu, wo das Schützenbammer aufbewahrt war. Von dort begaben sie sich in guter Ordnung und formierten Gliedern unter Vortritt der beiden Schützenmeister mit fliegender Fahne, Trommeln und Pfeifen auf die Schießstatt vor dem oberen Tor. Nachdem die Fahne in der Stube des Schützenhauses aufgepflanzt worden, verkündeten Böllerschüsse den Anfang des Schießens, zu welchem von nah und fern geladene Teilnehmer sich eingefunden hatten. Der Nachmittag bildete sodann erst den Glanzpunkt des Festes. Alles war vor die Tore geströmt, auf den Schauplatz der Unterhaltung. Oben im Schützenhaus wurde Wein und Bier verzapft, an den Fenstern, welche eine Aussicht auf die Scheiben boten, erblickte man sonntäglich geputzte Frauen und Töchter. Auch Hieronymus hatte sich unter die Zuschauer gemischt. Und als er die Augen einmal hinaufgleiten ließ zu den Fenstern, gewahrte er alsbald die Frau Oberamtsrätin mit Fräulein Helena und ihren jüngeren Geschwistern dort. Und fast wäre er ein wenig in Verlegenheit gekommen, denn es wollte ihm bedünken, dass ihm als Lehrling hier in dieser Gesellschaft von Herren, Damen und Bürgern eigentlich kein Platz gebührte. Von solchen Gedanken angewandelt, begab er sich ins Erdgeschoss des Hauses, wo die Ladbänke angebracht waren, froh, dass es ihm vergönnt sei, hier den alten Franz, den Büchsenspanner seines Meisters, beim Laden an die Hand gehen zu dürfen. Das Schießen war im besten Zug, als es um die Mitte des Nachmittags plötzlich hieß, der Fürst kommt. Alles geriet in Bewegung, und auch Hieronymus rannte von der Ladbank hinweg vor das Haus. Alle Blicke wendeten sich dem Städtchen zu, wo über die Brücke von der Residenz Donaueschingen kommend eine vierspännige Kutsche heranrollte, mit einem Vorreiter und begleitet von zwei rot uniformierten Leibhussaren. In den stattlichen offenen Wagen saß der regierende Fürst Joseph Maria Benedikt mit einigen Kavalieren. Zur gleichen Zeit sah man auch seine Gemahlin, welche im Schlosse gegenüber abgestiegen, an den Fenstern desselben erscheinen und von dort aus das Schießen mit anzusehen. Der Landesherr mischte sich heute selbst unter die Schützen und tat manch trefflichen Schuss. Die Gewehre waren Prachtexemplare und Meisterstücke der Büchsenmacherkunst. Die stahlblauen, silberreingelegten Rohre, die geschnitzten mit Perlmutter und Elfenbein reich verzierten Schäfte und die Schlossbleche, auf welchen Scharmützel und ganze Bataillen in künstlicher Gravierung zu sehen, erregten allgemeine Bewunderung. Plötzlich entstand ungewöhnlicher Lärm und Aufregung. Böllerschüsse krachten herein und den Zeiger an der Stechscheibe in seiner Hanswurstjacke sah man seine Späße und Sprünge machen, und es musste ein außergewöhnlicher Schluss gefallen sein. »Wer?« schallte es durch ein Sprachrohr vom Schlosse her. Der Zuchtverwalter wurde auf diese Weise vom Schießplatz aus zurückberichtet. Es war die Gewohnheit der Fürstin, bei jedem guten Schuss, der auf der Scheibe gezeigt wurde, vermittels des Sprachrohrs anfragen und sich den Namen des Schützen melden zu lassen. Der Zuchtverwalter hatte diesmal einen Glücksschuss getan und den Zweck Zentrum geschossen. Gleich darauf zeigte sich Fortuna auch der Meister unseres Hieronymus gewogen, und zwar auf der Schnapperscheibe, und der Lehrling freute sich, dass nun doch die besten Gaben im Städtle verbleiben würden. Diese, die Gaben, bestanden im Hauptschießen in feinem Zinngeschirr, damals eine Zier jeder bürgerlicher Haushaltung, nebst etlichen silbernen Löffeln. Als Preise im Schnapper dagegen sah man Wachs- und Unschlittkerzen mit verschiedenen wertvollen Rittergaben ausgestellt. Durch den Büchsenspanner Franz war unser Lehrling Hieronymus eingeladen worden, auch einmal einen Schuss zu probieren. Der junge Bursche aber glaubte, die Einladung ablehnen zu müssen, obwohl er vielleicht seine Überlegenheit über manchen Schützen fühlen mochte, dessen Kugel statt ins Schwarze in den hinter der Scheibe anstelligen Reihen oder in den benachbarten Kräutergarten flog. Allerdings durch einen glücklichen Schuss hätte er der Gesellschaft zeigen können, dass auch er, nicht links der Waffe, nicht ganz so ungewohnt sei. Aber wie, wenn ihm das Schicksal einen Streich spielte und die Kugel ebenfalls dem Rhein oder den Gärten zuwehen würde. Welches Gelächter als dann unter den Zuschauern, wenn der Pritschenmeister herbeikäme, den Neuling mit dem klappernden Zepter vorschriftsmäßig abzustrafen. Nicht um alles in der Welt hätte er den Mamsellen oben am Fenster, die Ratsfamilie weite stets noch dort, den spaßhaften Augenblick verschaffen mögen. Und überdies mochte er wohl fühlen, dass er sich für den Lehrjungen nicht schickte, hier es den Herren und Meistern gleich tun zu wollen. Doch werden wir unseren Freund bald bei einer anderen Gelegenheit im glänzendsten Lichte seiner Geschicklichkeit erblicken. Und um dem Leser diesen Moment nicht allzu lange vorzuenthalten, wollen wir den Ausgang des gegenwärtigen Freischießens, welches 3 Tage in Anspruch nahm, nur kurz berichten. Wie vorauszusehen, hatte der Verwalter mit seinem Zentrumschuss das Beste im Hauptschießen davongetragen. Eine große zinnerne Suppenschüssel mit einem silbernen Schöpflöffel. Seinem Freund, dem Nagelmeister, warf das Glück den 2. Preis. 2 Dutzend schwere Zinnteller in den Schoß, während Hieronymus das Vergnügen hatte, seinem Meister einen ansehnlichen Pack Wachskerzen, Schnappergarbe Nummer 1, nach Hause tragen zu dürfen. Wem die übrigen Preise und die Rittergaben zuteil geworden, ist aus den alten, mangelhaften Schützenrodeln nicht mit Gewissheit zu entnehmen. Die Gelegenheit für Hieronymus, von welchen wir gesprochen, ergab sich bei einem kleinen Freischießen, welche im Laufe des Herbstes in den umliegenden Dörfern ausgeschrieben wurde. Es war ein nebliger Oktobertag, als man wohl ausgerüstet vor der Amtsstadt auszog, hinauf nach Mistelbrunn. Hieronymus und ein paar andere Schildknappen waren in der Gesellschaft. Auf den Schießstand hinter dem Wirtshaus ging es schon lebhaft zu, als unser Freund dort ankam. Nach der alten, zum Sprichwort gewordenen Erfahrung, einem nüchternen Mahl droht kein Schicker, hatten sie zuerst eine Erfrischung zu sich genommen und dann wohlgemut ihr Feuer eröffnet, diesmal jedoch ohne den gewohnten Erfolg. Der Verwalter, welcher soeben einige fatale Schlenker auf der Probierscheibe getan, schüttelte die Muck auf seine Büchse betrachtet ärgerlich den Kopf. Der Wind muß mich genommen haben, denn so wie die Fähnlein zuweisen, zieht er an. Wir müssen ein wenig zugeben, meinte er, indem er vorsichtig mit beiden Daumen das Korn etwas seitwärts rückte und sodann die Büchse auf den Nagel legend auch das Guckerle zurechtschraubte. »Weiß nicht«, entgegnete der Kaplan, »ich hab bis jetzt immer konträr in den Wind geschossen.« »Sis bi Gott wie verhext«, prunkte der nebenanstehende Schmied vom Ort verdrießlich, seine alte Radschlossbüchse auf die Ladbank schiebend, »den ganzen Tag noch kein ordentlicher Schuss. Bin nur froh, dass es euch auch nicht besser geht, ihr Herren aus der Stadt.« Ein schwacher Zweigreiserl hat bis jetzt noch sein Bestes in, obwohl schon über 40 doppelt abgeschossen worden sind, bestätigt der inzwischen hinzugetretene Wirt, der als Bestgeber das Schießen ausgeschrieben. Nur Geduld, der Letzt hat noch nicht geschossen, warf der Meister Amtsdiener hin. Ich denk, Schwager, wendet er sich zum Verwalter, wir machen vorderhand Waffenstillstand, vielleicht legt sich der Wind unterdessen. Ei, was Wind, versetzte der Nagelmeister. Das neblig Wetter ist schuld. Wir müssen am Pulver zusetzen. Während sie so sich berieten und jeder eine der hundert den Schützen bekanntlich so geläufigen Ausreden vorbrachte, war Hieronymus von der Schießstadt gegen den vom Wind heranziehenden Fußweg gesprungen, und man sah, wie er lebhaft grüßend einem alten Gesellen, der Büchse und Kugelsack trug, die Hand reichte. »Aha, da kommt der Stoffel«, rief der Schmied, nach jener Richtung deutend, »wollen sehen, wie es dem geht. Der kann mehr als Brot essen.« Es war wirklich der Stoffel, der ehemalige Kamerad des Hieronymus, der jenen schon von Ferne bemerkt hatte und ihm entgegengeeilt war. »Ist recht, dass du da bist«, sagte auf dem Platz angekommen der Alte, indem er seinen Tiroler von der Schulter nahm und dann aus dem ledernen Futteral losschnallte. »Eh mein Herr, der Oberförster, kommt, musst du ein paar Schuss tun, Hieronymus. Ich will dir gleich laden.« »Gut«, meinte der Amtsdiener sein Meister. »Versuch mal dein Glück, vielleicht kannst du mehr als wir.« »Ich will's probiere«, entgegnete Hieronymus, freudig auf den Vorschlag eingehend. »Nimm dich aber in Acht«, warnte der Stoffel seinen Freund und drückte nicht ohne Anstrengung mit dem Setzstock die Kugel in das Rohr. »Du weißt, der Tiroler hat viele Schuss und stoßte bissle, schießt aber sonst teufelsmäßig.« Nachdem die Büchse geladen, trägt sie der Alte auf den Stand und Hieronymus folgt. Fast alle Zuschauer hatten sich um die beiden geschart. Der Stoffel legt das Rohr vorne auf den Nagel, gibt dem Schützen den Kolben in die Hand, rührt auf, reibt den Feuerstein mit dem Daumennagel, hält vorsichtig den aufgezogenen Hahn so lange fest, bis Hieronymus den Finger in den Bügel gelegt und sich fertig gemacht. Tritt dann zurück und kommandiert: »Lass brechen!« Der Schütze hält den Atem an, zielt lang, endlich kracht der Schuss, aber oh Schrecken! Die Büchse rumpelt vom Nagel herab, die Schlattenbleche klappern und der Schütze liegt der Länge nach auf der Nase im Sand. Der Stoffel springt vor und bemächtigt sich des Geschützes und lacht hämisch. Der Gefallene rafft sich auf, bestürzt, sprachlos, reibt sich die Knie und die Ellenbogen. Die Umstehenden aber, als sie ihn unbeschädigt sehen, brechen in ein schallendes Gelächter aus. »Hab ich dir nicht gesagt, dass er stoßt?« grinst der Stoffel. Doch jetzt wenden sich alle Blicke nach der Scheibe. Der Schwarz-Weiß-Gerber und der renommierte Zeiger, den der Wirt extra von Hüfing verschrieben und engagiert hatte, war herausgetreten, hatte kaum auf das Ziel geblickt, als er wie betrunken ins Gras taumelte. Jetzt wusste man, wie viel Uhr es geschlagen. Neben dem Zeigerschirm qualte Rauch, es krachten Böllerschüsse und eine Mäsle vom Beste schreit der Stoffel durch die hohle Hand dem Zeigefinger dem Zeiger zu, der aufspringend seinen Hut in die Höhe wirft und endlich nach vielen Späßen den Zeigstock in den Schuss hängt. Ein allgemeiner Ausruf der Verwunderung. Das Zentrum war rund hinausgeschossen. Jetzt ging es los. »Da ist wieder ein Stückle vom Stoffel«, murmelte der Schmied. »Dem jungen Mensch hätte übel aufstoßen können, ein anderer. Er hat ihm eine Freikugel geladen, ein dritter. Aber der Schuhfränzle, Gemeindeschreiber im Dorf, vom Wirt als Schützenmeister aufgestellt, rannte herbei. »Ihr Herren«, fing er an, indem er mit der Hand Platz machte, im Kreis herumfuhr, »ihr Männer, ich als Schützenmeister muss Einspruch erheben. Ich nehme euch alle zu Zeugen. Ihr habt gesehen, was vorgegangen ist. Der Stoffel ist mir ein echter Mensch. Ich will nix über ihn sagen. Aber ihr habt gesehen, wie es dem jungen Menschen gegangen ist. In dem alten Schützenbrief, der heutzutage noch gilt, Bei diesen Worten legte der Sprecher den Zeiger der Rechten in die ausgestreckten Daumen der Linken. Da heißt es Paragraph 28 ganz deutlich, dass diejenigen, die mit Zauberei, Teufelswerk oder unerlaubten Sachen schießen, den Schuss verlieren, nebst dem rechtlichen Erkenntnis von Obrigkeitswegen in Strafverfallen. Ihr Männer, der Schuss kann nicht gelten. Ich als Schützenmeister muss protestieren. Mit ernsthaften Gesichten hatte viel den Redner zugehört, andere jedoch, unter ihnen unsere Freunde, lachten. Guter Freund, nahm der Verwalter das Wort. Man merkt, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Aber lasst doch jedem sein Pläsier. Wem es Vergnügen macht, bei jedem Schuss auf die Nase zu fallen, der mag's in Gottes Namen tun. Davon steht ja nichts im Brief. Wer mir das Kunststückle nachmachen will, der soll's probieren, meinte Hieronymus, indem er mit der Hand seine rechte, etwas geschwollene Wange hielt. Die Lacher waren jetzt auf des Lehrjungen Seite. Und der Wirt konnte nichts anderes sagen als, er hat recht. Um jedoch unseren Freund nicht in das Licht eines Schwarzkünstlers oder Hexenmeisters zu stellen, sei es gesagt, dass alles mit ganz natürlichen Dingen zugegangen. Die Büchse hatte noch den kurzen deutschen Schaft. Dieses und Stoffels Warnung, dass das Gewehr stark stoße, hatte verursacht, dass der Schütze beim Zielen sich stark nach vorwärts gelehnt, die Büchse beim Schuss über den Nagel vorgerutscht war und jener das Gleichgewicht verloren hatte. Der Zentrumschuss war entweder Folge eines richtigen Zielens oder bloßer Zufall. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf unser Bildchen, welches den Heimzug unserer Freunde darstellt, so entnehmen wir daraus, dass der beste Schuss unserem Hieronymus geblieben sein musste. Denn der Schmalzkübel, den die Buben an einem Aste, ähnlich den Männern mit der großen Traube aus dem gelobten Land tragen, deutet unzweifelhaft auf das gewonnene Beste. Und wenn das nebenanhängende Päckchen etwa gar voll jener hellbraunen Bohnen wäre, ohne welche es, wie manche behaupten wollten, heutzutage fast keine zufriedene Ehe mehr gäbe, wahrlich, so dürften wir annehmen, dass die sieghaften Schützen von ihren Frauen und Töchtern daheim mit vergnügten Gesichtern willkommen geheißen wurden.